Zum Abschluss noch etwas ganz anderes. Das Hörspiel Die dunkle Seite der Nacht ist kein historischer Roman, sondern Dark Fantasy, hervorragend gelesen von Martin Umbach. Monika Röth in Audiobooks schreibt: Martin Umbach ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er hat unter anderem schon George Clooney oder auch Russell Crowe seine Stimme geliehen. Er schlüpft in die Rolle des Privatdetektivs John Taylor und gibt ihm mit seiner markant sonoren Stimme das gewisse Etwas. Charmant und gefährlich zugleich. Aber auch den anderen Akteuren, egal ob menschlich oder dämonisch, verpasst er die passende Stimmlage.
Unsere Schritte schienen lauter zu hallen, während wir eine einst belebte Straße entlang gingen. Der Staub hätte den Schall schlucken müssen. Es war genug davon da. Er war überall, in dicken Schichten, seit weiß Gott wie lange, unaufgewirbelt. Auf der Straße war die Schicht am dicksten. Aber wir hatten auf die harte Tour gelernt, dass wir keine andere Chance hatten, als in der Straßenmitte zu bleiben. Wenn wir ihnen zu nahe kamen, neigten die Gebäude dazu, zusammenzubrechen. Schon die Vibrationen unserer Schritte reichten aus, um sie ins Wanken zu bringen. Und ganze Wandstücke zerfielen und stürzten ein, krachten in dicken, zornigen, grauen Staubwolken zu Boden. Ich hob einen Backstein auf, und er zerbröselte in meiner Hand. Ich versuchte zu ergründen, wie alt er wohl sein musste, um so brüchig geworden zu sein. Doch die Ergebnisse meiner Überlegungen ergaben keinen großen Sinn. So große Zahlen bereiten dem menschlichen Geist Unbehagen. Gerade als ich glaubte, mich endlich an meine neue Umgebung gewöhnt zu haben, wurde alles noch schlimmer. Ich begann, Dinge zu hören. Geräusche, Laute. Zuerst so leise, dass ich glaubte, sie mir eingebildet zu haben. Doch bald kamen sie von rings um uns her, von vorne und hinten. Subtile, beunruhigende Geräusche, die nach und nach näher zu kommen schienen. Ich ging schneller, und die Geräusche hielten mühelos mit mir Schritt. Sie folgten uns, blieben uns auf der Spur, hielten zwar für den Augenblick Abstand, waren aber nie allzu weit weg. Jetzt schwitzten meine Hände. Auch Joanna hatte die Laute wahrgenommen und sah sich wild funkelnd um. Die Feuerzeugflamme flackerte so heftig, dass ich fürchtete, sie würde erlöschen, und ich legte Joanna eine Hand auf den Arm, wobei ich so tat, als diene es dazu, unser Tempo wieder zu verlangsamen. »Was zum Teufel ist das?« fragte sie grimmig. »Könnte hier doch noch etwas außer uns sein? Etwas Lebendiges?« »Ich weiß es nicht. Aber die Geräusche kommen aus vielen Richtungen gleichzeitig, was nahelegt, dass es viele sind und dass sie sich überall rings um uns aufhalten.« Ich funkelte die Schatten an, aus denen sich die Ruinen erhoben, konnte aber absolut nichts ausmachen. Dort hätte sich alles verstecken können. Alles. Mir ging es von Minute zu Minute schlechter. Wer auch immer sie sind, sie scheinen sich für den Augenblick darauf zu beschränken, uns aus sicherer Entfernung zu folgen. Könnte sein, dass sie mehr Angst vor uns haben, als wir vor ihnen.
»Darauf würde ich nicht wetten«, sagte Joanna. »Wie weit noch, bis zur Begrenzung?«
Ich überprüfte es mit meiner Gabe. »Eine halbe Stunde Fußmarsch. Vielleicht halb so lang, wenn wir rennen. Aber rennen könnte den falschen Eindruck vermitteln.« Ruckartig wandte sie mir den Kopf zu. »Könnte die Höllenfahrt wieder hinter uns her sein?« Ich schüttelte entschieden den Kopf. »Nicht so bald nach Eddie Messers kleiner Botschaft. Wer auch immer hinter der Höllenfahrt steckt, wird über die Konsequenzen eine Weile nachdenken wollen. Ich würde es jedenfalls tun. Selbst die großen Huschis bekommen manchmal echt Angst, wenn der Name Eddie Messer fällt. Außerdem konnte mich die Höllenfahrt noch nie so exakt orten. Sonst hätte ich nicht so lange überlebt. Vielleicht sind es Insekten. Ich dachte immer schon, wenn etwas die Menschheit überlebt, dann die verdammten Insekten. Die Wissenschaftler sagen immer, die verfluchten Biester wären, neben den Ratten, die einzigen, die einen Atomkrieg überstehen können. Es könnten durchaus Insekten sein. Verdammt! Ich hasse Krabbeltiere.
Bist du sicher, dass es nichts Menschliches sein könnte? Vielleicht irgendeine arme Seele, die in die Zeitanomalie gesogen wurde, vielleicht verletzt ist, hier festsitzt und versucht, unsere Aufmerksamkeit zu erregen?
Ich blickte finster drein. Daran hätte ich denken müssen. Unwahrscheinlich, aber... Ich sandte meine Gabe in die Nacht hinaus, versuchte die Quelle der Geräusche zu finden und stieß zu meinem Erstaunen sofort auf die Spur eines Menschen.
Wir mussten uns in seiner unmittelbaren Nähe befinden. Hier ist jemand, ein Mann, allein. Er liegt reglos da, könnte verletzt sein, hier entlang. Ich rannte die Straße hinab, so dass meine schweren Schritte Staubwolken aufwirbelten, und Joanna hielt tapfer mit mir Schritt. Ich begann mich daran zu gewöhnen. Irgendwie gefiel es mir. Wir achteten nicht mehr auf die Geräusche rings um uns herum, so aufgeregt waren wir, an diesem schrecklichen, toten Ort auf ein weiteres menschliches Wesen gestoßen zu sein. Es konnte ein Besucher, aber auch ein Überlebender sein, oder die Antwort auf eine ganze Menge Fragen. Es konnte aber auch nur eine arme Seele sein, die Hilfe brauchte. Immer schön der Reihe nach. Meine Gabe ortete ihn so exakt wie eine Radaranlage, führte uns von der Hauptstraße in eine Seitengasse. Sofort gingen wir langsamer, denn wir befürchteten, unsere Schritte könnten die Backsteinwände zu beiden Seiten der Gasse zum Einsturz bringen. Doch die Wände waren stabil, sie zitterten nicht einmal, als wir vorbeigingen. Schließlich blieben wir neben einem klaffenden, gezackten Loch in der linken Wand stehen. Die unregelmäßigen Ränder ließen es organisch wirken, eher wie eine Wunde als wie einen Eingang. Ich stieß vorsichtig mit der Fingerspitze gegen einen vorstehenden Backstein, aber er zerfiel nicht unter meinen Händen. Seltsam. Jenseits des Lochs war es sehr dunkel, und in der Luft lag ein leichter, aber eindeutig modriger Geruch. Ich bedeutete Joanna, ihr Feuerzeug näher an das Loch zu halten, doch das Licht reichte höchstens 5 Zentimeter weit. »Er ist da drinnen?« fragte Joanna. »Bist du sicher?« »Es ist stockdunkel, und ich höre nichts.« »Er ist da drinnen. Meine Gabe irrt sich in solchen Dingen nicht, aber es fühlt sich seltsam an.« Vorsichtig steckte ich den Kopf in das Loch. »Hallo? Hören Sie mich? Hallo?« Wir warteten, aber es kam keine Antwort. Das Mauerwerk erbebte nicht einmal ob der Vibrationen meiner erhobenen Stimme. Während ich horchte, merkte ich, dass die leisen Geräusche, die uns verfolgt hatten, verstummt waren. Ich sagte mir, wir hätten sie abgehängt, doch überzeugt war ich davon nicht. Ich zog den Kopf zurück und sah mir das Loch in der Mauer genauer an. Je mehr ich mich mit der Situation befasste, desto weniger gefiel sie mir. Das Ganze roch nach einer Falle, die den vorgeblich Verletzten als Köder benutzte. In der Finsternis jenseits des Lochs konnte alles Mögliche lauern. Aber definitiv war ein Mann da drin, selbst wenn er nicht antwortete, und wenn er wirklich verletzt war, waren wir vielleicht seine einzige Chance. Ich wollte verdammt sein, wenn ich jemanden hier an diesem gottverlassenen Ort im Stich ließ. Also holte ich tief Luft, so dass der Modergeruch meine Nasenlöcher und in meiner Kehle kitzelte, und dann schob ich mich vorsichtig durch das Loch in der Mauer. Es war eng. Ein tastender Fuß fand den Boden, und ich betrat die völlige Finsternis des dahinterliegenden Raumes. Ich stand lange ganz still da und horchte, doch ohne Ergebnis. Ich trat beiseite, und Joanna kam ebenfalls herein und brachte ihr kleines gelbes Licht mit. Es sah aus, als habe man aus 2 Zimmern eines gemacht, und das auch noch relativ stümperhaft. Überall auf dem Boden lagen dunkle Umrisse verstreut. Sie sahen nicht aus wie Backsteine, aber mir war nicht danach, sie anzufassen, um herauszufinden, um was genau es sich handelte. Also schritt ich weitläufig um die Haufen herum, als ich weiter in den Raum hineinging. Die Luft war stickig und übelriechend, trocken und beißend, aber vermischt mit einem Geruch nach Fäulnis, als sei hier vor gar nicht allzu langer Zeit etwas gestorben. Der Boden war staubfrei. Aber die nackten Backsteinwände waren mit hässlichen, haarigen, grauen Schimmelpilzkolonien bedeckt. Ich folgte weiter meiner Gabe, während Joanna ihr Feuerzeug vor uns hielt. Drohend umtanzten uns Schatten. Bald wurde klar, dass wir zur gegenüberliegenden Ecke unterwegs waren, in der scheinbar ein großer, schmutzig-grauer Kokon lag. Er füllte die Ecke vom Boden bis zur Decke aus und war fast 3 Meter hoch und einen knappen Meter breit. Ich überlegte, was für ein Insekt wohl aus einem Kokon dieser Größe schlüpfen mochte, und beschloss dann sehr entschieden, darüber ab sofort nicht mehr nachzudenken. Erwähnte ich schon, dass ich Krabbeltiere hasse? Ich blickte mich weiter nach dem Ziel unserer Suche um, aber es war nirgends zu sehen, obwohl meine Gabe mich ständig weitertrieb. Bis wir schließlich direkt vor dem Kokon standen, der im Licht des Feuerzeugs bleich glänzte. »Sag mir, dass du nicht denkst, was ich denke«, bat Joanna. »Er ist da drin«, sagte ich zögerlich. »Lebt noch. Lebt da drin. Woanders kann er nicht sein.« Ich schluckte schwer und streckte eine Hand nach dem Kokon aus. Das Material fühlte sich heiß und verschwitzt an, seidig, spinnwebartig, und allein die Berührung löste bei mir schon eine Gänsehaut aus. Ich packte etwa auf Kopfhöhe eine Handvoll der Substanz und riss sie mit brutaler Gewalt ab. Das schreckliche Zeug klebte hartnäckig an meinen Fingern, dehnte sich wieder natürlich aus, statt zu reißen, und ich musste all meine Kraft aufwenden, um ein Loch in die Außenhülle des Kokons zu zerren. Darunter war ein Gesicht. Ein menschliches Gesicht, das Antlitz eines Mannes. Die Haut war grau, die Augen geschlossen. Ich zögerte, sicher, dass er tot sein musste, auch wenn sich meine Gabe niemals irrte. Doch dann flatterten die Augenlider, als versuche er die Augen zu öffnen. Ich stieß beide Hände in das Loch, das ich gerissen hatte, und zerrte das Gespinst von seinem Gesicht weg. Es wehrte sich, klebte an meinen Fingern und dem fremden Gesicht, versuchte die zerrissenen Fäden wieder zu verknüpfen, noch während ich sie zerfetzte. Ich schrie Joanna zu, sie solle mir helfen, und gemeinsam rissen wir eine größere Lücke in den Kokon, befreiten so Kopf und Schultern des Mannes. Ich zerrte das Material von seinem Gesicht weg, die Augen öffneten sich endlich, und ich musste schließlich einsehen, dass ich ihn kannte –